Ich begrüße euch alle Schwestern und Brüder der Gemeinde Oberrasbach ganz, ganz herzlich. Und ich freue mich, dass ich wieder eure Gemeinde und euch wiedersehen darf. Also wir haben strahlenden Sonnenschein draußen, wunderschöner Sabbattag. Und ich glaube, diese warme Sonne strahlt auch einen gewissen Optimismus auch, also Hoffnung, hoffnungsvolle Stimmung und Einstellung. Ja, mein Thema für heute ist auch ein, würde ich sagen, sehr, sehr wichtiges Thema und hat auch mit positiven Gefühlen und Optimismus zu tun. Der Apostel Johannes spricht davon, dass Gott Liebe ist. Ich glaube, die ganze Heilige Schrift bezeugt das. Also das ist einleuchtend. Im ersten Brief, also Johannes, Kapitel 4, 16, sagt er tatsächlich, Gott ist die Liebe. Und über die Liebe Gottes spricht ja eigentlich die ganze Schöpfung, das ganze Universum, sogar die Natur. Gott hat auch uns, die gefallene Menschheit, so sehr geliebt, dass er seinen Sohn gesandt hat, damit wir durch ihn ewiges Leben haben können. Die Liebe Gottes steht also außer Frage. Aber heute möchte ich mit euch über unsere Liebe zu Gott nachdenken, denn die Heilige Schrift, wie wir sehen werden, fordert uns auch auf, Gott zu lieben. Wie würdet ihr eigentlich die Liebe definieren? Ist sie tatsächlich so wichtig? Zum Beispiel, wenn ich Gott gehorsam bin, wenn ich seine Gebote halte, wenn ich mich seinem Willen füge, wenn ich ihm gegenüber loyal bin, wenn ich alle biblischen Wahrheiten akzeptiere. Ja, was würdet ihr sagen? Bin ich dann okay? Also, es ist alles okay? Oder es fehlt vielleicht das Entscheidende? Über die Liebe hat einmal jemand in einem Kalender die folgenden Gedanken geschrieben, welche uns sehr, sehr nachdenklich machen. Pflicht ohne Liebe macht verdrießlich. Verantwortung ohne Liebe macht rücksichtslos. Gerechtigkeit ohne Liebe macht hart. Freundlichkeit ohne Liebe macht heuchlerisch. Klugheit ohne Liebe macht grausam. Ordnung ohne Liebe macht kleinlich. Ehre ohne Liebe macht hochmütig. Besitz, Reichtum ohne Liebe macht geizig. Und Glauben ohne Liebe macht fanatisch. Ihr seht, ohne Liebe bekommen die besten Tugenden, also Pflicht, Verantwortung, Gerechtigkeit, Freundlichkeit, alles, was ich aufgezählt habe, sind wunderbar. Aber wenn die Liebe fehlt, bekommen alle ein negatives Vorzeichen. Klugheit zum Beispiel, etwas sehr Gutes. Ja, Klugheit, ja, Verstand. Aber ohne Liebe wird sie grausam. Und es steht praktisch die Person Luzifers vor uns. Klug, also seine Intelligenz übertrifft alle, die auf dieser Welt sind, alle Menschen, aber böse, grausam. Glaube, auf der anderen Seite, ist eine wunderbare Sache, aber ohne Liebe wird er zum Fanatismus führen. Und ihr seht ja, was für Gräueltaten in der Welt durch Fanatismus passieren. Das muss ich jetzt nicht aufzählen. Große Gewaltherrscher der Geschichte, wie zum Beispiel Nebukadnezar oder Stalin, haben Gehorsam, Loyalität, sogar Anbetung von ihren Untertanen durch Gewalt erzwungen. Was hat Nebukadnezar den drei jüdischen Gefangenen gesagt? Also, ihr betet mich an oder ihr kommt in den Feuerofen. Stalin, der sowjetische Herrscher, war berüchtigt wegen seiner Unerbittlichkeit und Gnadenlosigkeit. Laut Historikern ließ er möglicherweise mehr als 3 Millionen Menschen erschießen. Jemand soll einmal ihn gefragt haben, ja, was sei ihm lieber, wenn die Menschen ihm aus Angst folgen oder aus Zuneigung. Und wisst ihr, was Stalin geantwortet hat? Mir ist lieber, wenn die Menschen mir aus Angst folgen. Denn die Zuneigung der Menschen kann sich mit der Zeit ändern. Gehorsam, Loyalität, Nachfolge aus Angst. Was für eine düstere, qualvolle, hoffnungslose Vorstellung. Aber Gott ist kein Stalin und auch kein Nebukadnezar. Er würde nie versuchen, durch Druck und Furcht zu regieren. Denn Liebe kann man nicht befehlen. Du kannst alles befehlen, Gehorsam, Loyalität und. Aber Liebe kann man nicht befehlen. Und um diese Wahrheit allen seinen Geschöpfen, dem ganzen Universum einzuprägen, musste er in Gestalt seines Sohnes Jesus Christus wirklich sterben. Manche Christen halten Gehorsam aus Furcht für die angemessene Haltung des Menschen gegenüber Gott. Aber Furcht ist keine Basis für eine liebevolle Beziehung. Vertrauen, Liebe zu Gott kann man nicht befehlen. Es kommt auch nicht durch Drohungen zustande, ja, das jüngste Gericht und so weiter, sondern es entwickelt sich, wenn wir Gott kennenlernen, wenn wir die Wahrheit über ihn besser verstehen, wenn wir ihn sozusagen erleben. Ellen White erklärt uns im Großen Kampf Seite 501 auf eine sehr überzeugende Art, weshalb die sofortige Vernichtung Satans gleich nach seiner Rebellion ein großer Fehler gewesen wäre. Sie schreibt, da nur der Dienst der Liebe Gott angenehm sein kann, so muss sich die Treue seiner Geschöpfe auf die Überzeugung von seiner Gerechtigkeit und Güte gründen. Die Bewohner des Himmels und anderer Welten waren unvorbereitet, das Wesen oder die Folgen der Sünde zu begreifen. Bei der Vernichtung Satans hätten sie die Gerechtigkeit und die Barmherzigkeit Gottes nicht erkennen können. Wäre er unmittelbar aus dem Dasein ausgetilgt worden, so hätten sie Gott mehr aus Furcht, denn aus Liebe gedient. Weder wäre der Einfluss des Betrügers völlig verwischt, noch der Geist der Empörung gänzlich ausgetilgt worden. Das Böse musste reifen. zum Besten des gesamten Weltalls für ewige Zeiten musste Satan seine Grundsätze ausführlicher entfalten. Denn nur so können alle erschaffenen Wesen seine Anklagen gegen die göttliche Regierung in ihrem wahren Lichte sehen und die Gerechtigkeit, die Barmherzigkeit Gottes sowie die Unveränderlichkeit seines Gesetzes für immer und ohne allen Zweifel feststellen. So schreibt Ellen White. Und das ist eine sehr, sehr wichtige Information. Denn schaut her, hätte Gott Lucifer sofort vernichtet, ohne dass das Weltall diese Grausamkeit, diese schrecklichen Folgen der Sünde beobachten oder sehen kann, wäre tatsächlich, er hätte damit das Universum in eine Art, sein hartes Wort, Konzentrationslager verwandelt, wo alle anbeten, also jeder, aber oh weh, nicht weil sie ihn lieben, sondern weil sie Angst haben vor ihm. Stell dir vor, wenn die Engel so hinter seinem Rücken untereinander sagen, du, wir müssen anbeten, wenn nicht, legt er uns alle um, wie er das mit Luzifer gemacht hat. Stellt euch eine solche Welt vor, ja. Also das zeigt auch sowohl die Liebe als auch diese absoluten Überblick und die Weisheit Gottes, dass er tatsächlich hundertprozentig alles genau und richtig einschätzen kann und keine Fehler macht. Wir haben gesehen, dass Angst die falsche Motivation ist für Gehorsam oder Nachfolge. Aber könnte es sein, dass dieser zweite Satz, zweite Behauptung Stalins, dass sich nämlich die Zuneigung der Menschen mit der Zeit ändern kann, vielleicht doch der Realität entspricht? Haben nicht viele Frauen die traurige Erfahrung gemacht, dass sie irgendwann früher für einen Mann einmal die schönsten, die besten, die angenehmsten waren und sind dann nach einigen Jahren auf den letzten Plätzen gelandet und waren einfach unerwünscht? Das Gleiche haben umgekehrt natürlich auch viele Männer erlebt. Oder war nicht schon jeder von uns irgendwann, irgendwo von einer Person besonders geschätzt, positiv gesehen, also Begeisterung und so weiter. Und dann, nach einiger Zeit, wollte diese Person nichts mehr mit uns zu tun haben. Ja, das waren jetzt Erfahrungen auf zwischenmenschlicher Ebene. Ihr könntet sagen, okay, zwischen uns Menschen ist leider manchmal das tatsächlich so. Aber unsere Beziehung zu Gott müsste doch viel besser und stabiler sein. Ja, wirklich. Waren nicht viele zum Beispiel im Kindesalter oder als Jugendliche von Gott begeistert und haben ihm Liebe und Treue geschworen? Und dann kam es, wie es kommen musste. Sie wurden erwachsen, sie haben sich verändert, sie haben Gott abgesagt und wollten schließlich nichts mehr von ihm wissen. Oder hat Jesus die Veränderung menschlicher Liebe und Zuneigung nicht am eigenen Leib und in der eigenen Seele erfahren? Bei seinem Einzug in Jerusalem, nur wenige Tage vor dem Passafest, rief das Volk ihm voller Begeisterung zu: Hosianna, gelobt sei der da kommt im Namen des Herrn, der König von Israel. Also sie waren begeistert, ja, er ist der König von Israel. Und was ist wenige Tage danach passiert, wie hat das Volk auf die Frage des Statthalters Pilatus, was soll ich denn machen mit Jesus? Was hat das Volk geantwortet? Es erschall dieser schreckliche, ungeheuerliche Ruf, lass ihn kreuzigen. Also zwei Wochen oder je nachdem, drei davor, Hosianna, er ist der König der Juden, und nur wenige Wochen danach, lass ihn kreuzigen. Hatten sich nicht hier die menschliche Liebe und Zuneigung ins komplette Gegenteil verkehrt? Ja, aus diesen traurigen Beispielen haben wir gesehen, dass menschliche Liebe an sich weder beständig noch sicher ist. Ist nicht sicher. Unsere Liebe ist nur dann stabil, wenn sie sich an die Quelle der Liebe, an Gott, klammert. Jesus sprach in den Evangelien mehrmals ganz eindeutig über die Frage, was es heißt, Gott zu lieben. Schauen wir uns jetzt drei sehr, sehr aussagekräftige, wichtige Texte an. Auf die Frage eines Schriftgelehrten, Rabbi, welches ist das höchste Gebot im Gesetz, antwortete Jesus folgendermaßen, und zwar im Matthäusevangelium Kapitel 22 und Vers 37. Matthäus 22, Vers 37. Jesus aber antwortete ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Also Herz, Seele, Gemüt. Wenn wir jetzt Jesu Antwort mit dem Alten Testament vergleichen, fällt uns auf, dass unser Heiland hier praktisch 5. Mose Kapitel 6 und die Verse 4 und 5 zitiert hat. Schauen wir auch diese Stelle im Alten Testament an. Also 5. Mose, Kapitel 6, 4, 5. Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieb haben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Also hier sind wieder drei Elemente, Herz, Seele und Kraft. Diese Stelle bei Mose ist einer der wichtigsten Texte für Juden. Es ist das sogenannte Schema, so nennen die Juden diesen Vers. Und diese Worte sind heute noch ein regelmäßiger Bestandteil eines jeden Synagogengottesdienstes. Und kommen wir jetzt zur dritten Stelle, Markus Evangelium, Kapitel 12. Markus 12 und die Verse 29 und 30. Jesus aber antwortete ihm, also dem Schriftgelehrten, das höchste Gebot ist das, höre Israel, der Herr, unser Gott, ist der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt und von allen deinen Kräften. Wenn wir 5. Mose Kapitel 6 mit der Antwort Jesu in den beiden Evangelien vergleichen, stellen wir fest, dass Jesus hier noch ein viertes Element hinzufügt, das sich in 5. Mose 6 nicht findet, nämlich mit deinem ganzen Verstand, Verstand oder Gemüt, beide Begriffe kann man hier verwenden. Jesu vielfache Aufzählung erläutert uns, wie wir Gott lieben sollen. Manche Ausleger sagen, eine Erklärung der einzelnen Elemente sei nicht so wichtig. Es ginge vielmehr um das Ganze und nicht um die einzelnen Elemente. Der Text will nur sagen, man solle Gott mit seinem ganzen Wesen, mit seiner ganzen Persönlichkeit lieben. Das ist natürlich richtig. Andere dagegen nehmen doch die einzelnen Elemente, die Bestandteile unter die Lupe. Zum Beispiel einmal das Herz. Das erste Element. Also im biblischen Sprachgebrauch ist das Herz das Zentrum von Denken, Wollen und Fühlen des Menschen. Das heißt eine Art Träger des geistlich-seelisch-geistlichen Lebens. Es hat auch ein ganz interessantes Merkmal. Wisst ihr was? Es ist verborgen. Man kann es nicht direkt beobachten. Ich kann euer Herz nicht sehen. Doch diese Verborgenheit gilt nur für uns Menschen und nicht für Gott. Und über dieses seltsame Phänomen sagte der Prophet Samuel, ein Mensch sieht das, was vor Augen ist, aber der Herr sieht das Herz an. Das ist ein Unterschied. Das zweite Element, die Seele, von ganzer Seele, bedeutet nach dem jüdischen Theologen Weinberg, dass man bereit ist, für den anderen zu sterben. Die Aufforderung im Schema, Gott mit ganzer Seele zu lieben, habe zur Folge gehabt, dass sich im Judentum eine regelrechte Märtyrertradition herausgebildet hat. Jüdische Märtyrer starben mit den Worten des Schema auf ihren Lippen. Von ganzer Seele liebe ich dich, mein Herr. Nun, das dritte Element, die Kraft. Gott lieben mit ganzer Kraft bezieht sich entweder auf die menschliche Kraft oder auch auf das finanzielle Vermögen, das, was du besitzt. Das heißt, all unsere Mittel stehen ihm zur Verfügung. Und nun das vierte Element, Gemüt oder Verstand, beschreibt nicht die Emotionen, sondern das bedeutet, also mit ganzem Gemüt, mit ganzem Verstand eigentlich. So wird es auch in der Elberfelder Bibel wiedergegeben. Manche haben das Christsein zu einer Verstandesreligion gemacht, in der es keinen Platz mehr gab für Wärme und Gefühl. Also nur Verstand ist auch ein Problem. Andere dagegen verfallen ins andere Extrem und werden nur von Gefühlen geleitet, also Gefühle. Sie schalten ihren Verstand völlig aus. Natürlich ist in unserer Zuneigung zu Gott das Gefühl bei weitem nicht ausgeschlossen. Es ist wichtig. Aber es ist nur ein Teil, ein Element des Gesamtbildes. Wir müssen eben den Herrn mit unserem ganzen Wesen lieben. Was aber bedeutet jetzt genau, Gott vollständig zu lieben? Zunächst bedeutet Gott lieben, ihm zu gehorchen. Wer Gott liebt, wird seine Gebote halten, besonders die 10 Gebote. Gott lieben heißt also, zuerst gehorsam zu sein. Aber Liebe ist mehr als gehorsam. Sie geht weiter als bloßer Gehorsam, vor allem, wenn dieser formalistisch oder oberflächlich ist. Liebe äußert sich zwar im Gehorsam, aber nicht nur. Liebe ist mehr. Wer Gott liebt, versucht, ihn immer besser zu verstehen, Zeit mit ihm zu verbringen und ihn und sein Wesen immer tiefer zu erkennen. Gott zu lieben, meint ferner, ihn als einzigen Herrn anzunehmen. Dies schließt aus, andere oder anderes genauso zu lieben wie ihn. Wir werden keinem anderen Herrn dienen und wir werden auch nichts, zum Beispiel Geld, Besitz, Ruhm, Vergnügungen, Interessen und so weiter, so lieben wie ihn. Ich zitiere noch einmal Ellen White aus Patriarchen und Propheten, Seite 503. Sie schreibt, Liebe zu Gott ist die alleinige Grundlage des Glaubens. Es hätte keinen Wert, in der Hoffnung auf Belohnung oder aus Furcht vor Strafe in seinen Dienst zu treten. Offener Abfall beleidigt Gott nicht mehr als Heuchelei und Anbetung, die nur eine Formsache ist. Ja, das ist ein sehr, sehr wichtiger Gedanke von Ellen White. Ihr seht ja, sie sagt, dass Abfall, Unglaube und Rebellion vor Gott eigentlich nicht schlechter dastehen als zum Beispiel die Heuchelei oder nur eine formale Anbetung. Wie wir sehen, ist das unechte, leere Wort, also reiner Formalismus, offener alles andere als gottgefällig. Wir lieben Gott, weil er unser Schöpfer ist, weil er uns befreit und erlöst hat. Wir lieben Gott aber nicht nur, weil wir etwas davon haben. Wir lieben sein Wesen und seinen Charakter. Wir lieben Gott, weil er all unserer Liebe wert ist. Ja, er ist sogar einer Liebe wert, die weit über unsere begrenzte Fähigkeit zu lieben hinausgeht. Nun, Gott zu lieben meint auch, unseren Nächsten zu lieben. Jesus stellte die Nächstenliebe in seiner Antwort an den Schriftgelehrten gleich neben oder nach der Gottesliebe, also das zweite Gebot. Die Liebe zu Gott manifestiert sich auch in der Liebe zu den Mitmenschen. Während des Zweiten Weltkriegs gab ein Offizier der Alliierten den Befehl, kämmt das Feld durch und tötet alle deutschen Soldaten, die noch im Schnee liegen. Ich will keine Gefangenen haben. Ein amerikanischer Soldat berichtet, was dann geschehen ist.
Als ich losging, erschoss und tötete ich sofort zwei verwundete Soldaten. Plötzlich kam ich auf einen großen jungen Mann zu. Er lehnte gegen einen Baum. Er war nicht verwundet, nur erschöpft. Als ich eine kleine schwarze Bibel in seiner Hemdtasche entdeckte, fingen wir an, über Jesus und Erlösung zu reden. Ich gab ihm etwas Wasser und einige Crackers. Er zeigte mir ein schwarz-weißes Foto von seiner Frau und Tochter. Ich hatte gerade ein christliches College in Illinois abgeschlossen und keine Gelegenheit gehabt, mir über Krieg Gedanken zu machen. Vielleicht kam es deshalb dazu, dass ich tat, was ich tat. Ich sagte meinem deutschen Bruder auf Wiedersehen, ging einige Schritte weg und drehte mich dann um. Römer 13, du sollst nicht töten, die Verheißung des ewigen Lebens, das Irrationale des Krieges, all dies ging mir durch den Sinn. Als der deutsche Soldat sah, dass ich zurückkam, neigte er sein Haupt und schloss seine Augen. Dann geschah es. Ich sagte drei kurze Sätze, die ich immer noch ein- oder zweimal pro Woche wiederhole, wenn mich die Angstträume einholen. Du bist ein Christ, ich auch, ich sehe dich später wieder. In weniger als einer Sekunde hatte ich den wehrlosen christlichen Soldaten in eine Leiche verwandelt.
Gott lieben. Liebe Geschwister, kann man Gott so lieben? Die Bibel sagt, es ist nicht möglich, Gott zu lieben, ohne unseren Nächsten zu lieben. Der Apostel Johannes schreibt in seinem ersten Brief, Kapitel 4, Vers 20, Folgendes. Wenn jemand spricht, ich liebe Gott und hasse seinen Bruder, der ist ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, wie kann er Gott lieben, den er nicht sieht? Wir können nicht Gott lieben, ohne den Nächsten zu lieben. Wir müssen den allmächtigen Gott und seine Geschöpfe lieben, seine Kinder, unsere Familien und Verwandten, Männer und Frauen, die Schwarzen und die Weißen, Reiche und Arme, Gebildete und Ungebildete, andere Christen und Nichtchristen, Mitbürger und Ausländer, Freunde und Feinde. Unglücklicherweise ist die Geschichte voll von Berichten darüber, was sogenannte Vertreter der Wahrheit denen angetan haben, die nicht immer mit ihnen übereinstimmten. Christen haben versagt, denen zu helfen, die in Not waren. Oft haben sie andere Christen verfolgt und getötet. Das gilt natürlich auch für die Vertreter anderer Weltreligionen. Den Nächsten zu lieben erschöpft sich nicht in ein paar netten Worten. Dazu gehört, auf jede Form von Gewalt zu verzichten. Dazu gehört Dienst. Den Nächsten lieben ist nicht immer einfach und billig. Aber Jesus hat den Preis bezahlt, den höchstmöglichen Preis. Warum? Weil er uns liebte. Andererseits müssen wir bedenken, dass Nächstenliebe allein auch nicht ausreicht. Die Frau eines erfolgreichen Geschäftsmannes hat einmal ihr negatives Gottesbild folgendermaßen dargestellt. Sie sagte so völlig aufgebracht, Gott ist widersprüchlich, willkürlich und grausam. Aber, fuhr sie fort, warum können wir nicht trotzdem die christlichen Werte beibehalten, zum Beispiel die Nächstenliebe? Brauchen wir den Gott der Christen dazu? Als Kind war ich noch in die Sonntagsschule gegangen, aber jetzt bin ich Atheistin, sagte sie. Wir haben gesehen, laut Bibel ist nicht möglich, Gott zu lieben, ohne auch unseren Nächsten zu lieben. Aber Nächstenliebe ohne Gott zu lieben, wird Jesu Wunsch einfach nicht gerecht. Denn er sagt ganz deutlich, das höchste Gebot, das erste Gebot ist, Gott zu lieben. Die Erwiderung oder Widerspiegelung der göttlichen Liebe von einem Menschen könnte man mit der Reflexion der Lichtstrahlen in der Physik vergleichen. Man sagt, die Lichtstrahlen sind in einem Vakuum, also das heißt einem Vakuum, ein luftleerer Raum, wie zum Beispiel das Weltall. Also die Lichtstrahlen sind im Weltall für das menschliche Auge unsichtbar. Aber in dem Augenblick, in dem die Lichtstrahlen auf Materie treffen, wie zum Beispiel auf einen Planeten, werden sie reflektiert. und die Himmelskörper leuchten mit einem hellen Glanz. Etwas Ähnliches könnte man auf geistlicher Ebene behaupten. Ein Mensch, der die Liebe Gottes erwidert oder reflektiert, wird in einem hellen Licht glänzen. Ein anderer Mensch dagegen, der die Liebe Gottes nicht erwidert, der Gott Nein sagt, bleibt dunkel wie die Finsternis. Über den König David sagte Gott durch den Propheten Achia Folgendes: Mein Knecht David hielt meine Gebote und wandelte mir von ganzem Herzen nach. Von König Josia heißt es: Seinesgleichen war vor ihm kein König gewesen, der so von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von allen Kräften sich zum Herrn bekehrte. Und nach ihm kam seinesgleichen nicht auf. Durch Jeremia kam die Verheißung des Herrn: Wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen. Und Paulus, was schreibt er in seinem ersten Korintherbrief, Kapitel 8, die Vers 3, sein sehr schöner Vers: Wenn aber jemand Gott liebt, der wird von ihm erkannt. Die Begegnung Jesu mit dem Schriftgelehrten im Markus-Evangelium bleibt offen. Nach den Worten Jesu war er nicht fern vom Reich Gottes, aber er gehörte noch nicht dazu. Liebe Geschwister, unsere Lebensgeschichte ist ebenfalls noch offen. Wir sind noch da. Was wird man eines Tages über uns schreiben? Ich wünsche und bete dafür, dass man über uns alle, über euch, über mir, über uns alle sagen kann: Sie lieben den Herrn, ihren Gott von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt und von allen ihren Kräften. Dazu möge uns der Heilige Geist verhelfen. Amen.
Amen.
Allmächtiger, großer Gott, lieber himmlischer Vater, wir haben gerade über die Frage nachgedacht, was es bedeutet, dich zu lieben. Herr, lass uns dich recht lieben. Zunächst wollen wir dir gehorsam sein. Schenke uns neue Augen, damit wir gehorsam als eine Chance und nicht als eine Belastung verstehen. Aber wir wissen, Liebe ist mehr als Gehorsam. Wir wollen dich mit unserem ganzen Wesen lieben, mit allem, was wir haben. Hilf uns, dich als den einzigen wahren Gott zu lieben. Und lass nicht zu, dass wir andere oder anderes genauso lieben wie dich. Beseitige alle Götzen aus unserem Leben. Dich lieben heißt auch, unseren Nächsten zu lieben und ihm zu dienen. Schenke uns für den Umgang miteinander und mit unseren Mitmenschen Freundlichkeit, Bescheidenheit, Höflichkeit und auch Begeisterung. Hilf uns, Nein zu sagen zu allem, was uns hindern könnte, dir besser nachzufolgen. Herr, hilf uns, dich immer mehr zu lieben. Wir bitten dich darum im Namen Jesu Christi. Amen.
Amen.